weil ich mich gar nicht danach gefühlt habe, das zu sagen, was ich eigentlich sagen will. Das hat sich in den folgenden Minuten dann zum Glück doch noch geklärt. Ich liebe Italien. Ich liebe dieses Land, ein wunderschönes Land. Ich liebe Cappuccino und Espresso. Ich liebe Pizza und Pasta. Ich liebe das süße Leben. Und ich habe sehr schöne Urlaube da verbracht. Meinen ersten im Jahr 2001 in der Toskana in einem Weindorf mit dem Namen Valgialli. Man merkt schon am Klang, dass es ein Weindorf sein muss. Es war ein Urlaub mit guten Freunden und gleich in diesem ersten Jahr habe ich mich so richtig in dieses Land verliebt und daraus ist eine gute Gewohnheit geworden, dass ich die nächsten Jahre immer wieder gerne da Urlaub gemacht habe. Und noch eine andere gute Gewohnheit habe ich aus diesem Urlaub mitgenommen. Ich habe mir an jedem Morgen bin ich als Erster aufgestanden und habe die Ruhe genossen. Ich bin dann zum Herd gegangen, habe so ein Cappuccino gemacht mit so einem Espresso-Kocher, den man auf die Platte stellt, wo das dann so durchbrodelt. Und dann habe ich mich mit dem Cappuccino hingesetzt und ein theologisches Buch gelesen. Meine Freunde haben sich darüber lustig gemacht. Morgens früh aufstehen, ein theologisches Buch lesen. Man kann Urlaub auch anders verbringen, aber ich habe das genossen. Ich habe das so sehr genossen, dass ich mir so ein Ding für die Herdplatte auch direkt für zu Hause mitgenommen habe, gekauft habe und das von da an zu Hause weitergeführt habe. Dass ich dann morgens mich hingesetzt habe mit dem Cappuccino und ein theologisches Buch gelesen habe. Das war 2001, das ist jetzt 15 Jahre her. Und diese gute Gewohnheit pflege ich bis heute. Ja. Mal lese ich theologische Bücher. Und mal lese ich das Original, die Bibel. Das ist so phasenweise, mal das eine, mal das andere. Das, wo ich gerade bohren will, das, was mich gerade interessiert. Und so kommt in 15 Jahren viel zusammen. Also eine ganze Menge Bücher. Mit etwas Belustigung habe ich festgestellt, dass ich gerade im Moment genau das Buch lese, was ich damals vor 15 Jahren auch gelesen hatte. Ich merkte, das muss ich nochmal hervorholen. Aber auch so ein ganzer Durchgang durch die Bibel und Tiefenbohrung an bestimmten Stellen, das hat es in der Zeit alles gegeben. Das habe ich so nicht flächendeckend über 15 Jahre hinbekommen. Es gab auch immer Zeiten, wo das gar nicht ging. Unsere Töchter haben mal Zeiten ganz schlecht geschlafen. Da bin ich nicht so früh aufgestanden. Aber immer wieder hatte ich so den Zug dazu, weil ich gemerkt habe, das genieße ich. Jetzt sind wieder Ferien. Und das ist vielleicht eine gute Gelegenheit, um Gewohnheiten auszuprobieren. Sind ja noch keine Gewohnheiten. Man probiert es ja erst aus. Und vielleicht ist es mal einen Versuch wert, das auszuprobieren in den Ferien, ganz bewusst immer wieder etwas Bibel zu lesen, so ein Buch der Bibel in Angriff zu nehmen und darin zu stöbern und das kennenzulernen. Das einfach mal auszuprobieren. Martin Seidlitz hat letzte Woche schon gesagt, vielleicht sind die Ferien eine gute Gelegenheit, um mal Stille auszuprobieren, vielleicht aber auch um Stille kombiniert mit Bibellese auszuprobieren. Passt ja ganz gut zusammen. Ob dann wirklich so eine gute Gewohnheit für den Alltag draus wird, das kann man ja am Ende der Ferien entscheiden. Jetzt zu sagen, so, ich fange jetzt damit an und werde das die nächsten 15 Jahre machen, das funktioniert wahrscheinlich nicht. Aber einfach mal in den Ferien ausprobieren, das wäre doch was. Ich glaube, Bibel lesen, das ist eine gute Gewohnheit und das ist ein Versuch wert. Ich habe als Text für die Predigt heute den ersten Psalm rausgesucht. In diesem Psalm ist an einer Stelle so ein Bild von so einem Bibelleser gemalt. Das kann man sich da richtig vorstellen, der in den Text der Bibel vertieft ist. Dieses Bild vom vertieften Bibelleser, der leidenschaftlich in der Bibel gräbt, wird der Schwerpunkt für die Predigt heute sein. Ich lese den ersten Psalm vor. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Sondern er hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. Da sitzt er und liest die Bibel. Es macht ihm Spaß, immer tiefer einzusteigen, sie zu verstehen, das begeistert ihn. Denn er spürt, wie ihn das richtig belebt. Wie ein Baum, der ganz nah am Wasser steht. Er bringt Frucht, seine Blätter sind satt und grün. Israel ist anders als der Nordwesten Deutschlands. In beiden Ländern muss man Gräben ziehen. Nur hier zieht man die Gräben, um das Land trocken zu legen. In Israel muss man die Gräben ziehen, um das Land zu bewässern. Der Baum hier in dem Psalm, der hat es besser. Er steht direkt am Fluss. Da braucht sich niemand um Bewässerung zu kümmern. Für einen Baum in Israel ist dieser Platz ein richtiges Privileg. Man kann Wasser über Kanäle geliefert bekommen. Auch das Wasser der Bibel kann man über Kanäle geliefert bekommen. Predigten hier, wie heute Morgen, und Andachten, Liedtexte, Gruppenstunden und Gespräche mit Freunden, Bücher über den Glauben. Solche Kanäle, durch die das gute Wasser der Bibel zu uns kommt, die gibt es in großer Zahl und ich finde das gut. Trotzdem, man sollte es nicht unterschätzen, wie gut es tut, wenn die eigenen Wurzeln bis in das Wasser reichen. Wenn man diesen ganz privilegierten Platz am Fluss hat. Wenn wir nicht nur von anderen über die Bibel hören und das hören, was in der Bibel steht. Wenn wir nicht nur geistliche Lieder singen, nicht nur tiefe Gespräche führen und gute Bücher lesen, sondern wenn wir die Bibel aus erster Hand lesen und kennen. Denn dann trinken wir das Wasser ganz frisch aus dem Fluss. Manchmal bekommt man ja den Glauben recht einfach erklärt. Gott hat die Welt gut geschaffen, die Menschen sind in Sünde gefallen, Jesus ist zur Vergebung der Sünden gestorben, dann auferstanden und wer an ihn glaubt, kommt in den Himmel. Das ist geradlinig, das ist klar, das ist einfach. Und für Menschen, die gerade den Glauben kennenlernen, ist das möglicherweise wirklich eine gute Hilfe, dass das so einfach ist. Aber wenn Menschen denken, das sei wirklich der Inhalt der Bibel, ist das nicht auch komisch? Die Bibel hat etwa 1200 Seiten. Sie umfasst eine Bibliothek von 66 Büchern. In der katholischen Bibel sind das noch mehr. In dieser Bibliothek haben sich mehr als 1000 Jahre Geschichte niedergeschlagen. Und das soll man dann in 5 Sätzen zusammenfassen können? Das geht doch gar nicht. Mehr als 1000 Jahre haben Menschen darum gerungen, Gott auf die Spur zu kommen. Sie haben unzählige Erfahrungen mit oder auch ohne Gott gemacht. Erfahrungen von Befreiung und Errettung, aber auch Erfahrungen von Leid, Unrecht und Gottesferne. Sie haben versucht, diese Erfahrungen in Worte zu fassen und zu deuten. Dabei waren sie sich nicht immer einig. Sie haben untereinander diskutiert und gestritten. Sie haben darum gerungen, zu verstehen, wer Gott ist und was er will. Und das spürt man der Bibel auch ab. Da waren einige rigoroser in ihren Vorstellungen, andere liberaler. Einigen war zum Beispiel der Opferkult sehr, sehr wichtig. Andere wollten sich gerne von ihm verabschieden. Einige betrachteten Israel ganz exklusiv als Gottes Volk. Andere wollten gerne, dass man sich auch für die anderen Völker öffnet. Das Ringen, diese Diskussion, die Meinungsverschiedenheiten, die haben in der Bibel Spuren hinterlassen. Dann hat Gott sich in Jesus Christus offenbart. Aber auch das geschah überhaupt nicht so, dass man es ganz einfach, ganz schnell in Worte fassen konnte. Es ist eine ganz eigenartige Geschichte von einem Gott, der als Kind zur Welt kommt, der dann vor allem mit den armen Menschen unterwegs ist, der sehr differenziert, vielfältig predigt, der Menschen ganz persönlich und auch sehr vielfältig begegnet und der dann schließlich am Kreuz stirbt und scheitert und dann doch irgendwie wieder lebendig da ist. Das muss man erst einmal verdauen und verstehen. Und die christliche Gemeinde ringt von Anfang an darum, na, wie leben wir denn jetzt als Christen damit? Was hat das denn mit uns zu tun? Welche Konsequenzen hat das denn für unser Leben, für unser Denken, für unser Glauben, für unser Handeln? Zu allen Zeiten immer schon ringen Christen um solche Antworten, um solche Fragen und um dann die Antworten auf solche Fragen. Und auch die ersten Christen, auch die, deren Schriften wir heute in der Bibel lesen können, die ringen um Antworten und sind sich dabei gar nicht in allem einig. Was wir in der Hand halten, ist nicht etwa ein Buch mit ganz einfachen, richtigen Antworten, sondern es ist ein Buch, das zur Auseinandersetzung mit Gott und mit dem eigenen Glauben und dem eigenen Leben einlädt. Und das wirklich in aller Tiefe und in allen Schattierungen. Und gerade diese Tiefe verlieren wir, wenn wir uns immer nur durch Kanäle speisen lassen und nicht selber forschen. Wenn wir in die Tiefe wollen, dann müssen die Wurzeln wirklich direkt in das Wasser gehen. Dann brauchen wir die direkte Begegnung mit der Bibel. Da lesen wir zum Beispiel von Hiob. Als er ganz viel Leid erfährt, da reden seine Freunde ganz, ganz fromm daher. Hiob sagt, Gott ist ein Tyrann. Und am Ende der Geschichte sagt Gott, die ganzen Freunde, die haben nicht recht geredet. Nur der Hiob, der hat fromm gesprochen. Da lesen wir von der Achterbahnfahrt des Josef. Es geht hoch und runter wie in einer Ken Follett-Saga. Und erst ganz am Ende steht endlich die tröstende Aussage, Gott war mit Josef. Na, das hätte man auch gern früher schon mal gehört. Dann lesen wir die Psalmen, von denen die meisten eben keine Loblieder sind, wie die meisten Menschen denken, sondern Klagelieder. Und wir lesen von der Hoffnung auf Gottes Herrschaft, die Sehnsucht nach einer besseren Welt, das ist ganz, ganz zentral für die Menschen im Alten und im Neuen Testament. Und darum kommt diese Sehnsucht immer wieder zum Ausdruck und zur Sprache. Und schließlich lesen wir von dem Gottessohn, der am Kreuz stirbt und ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich habe jetzt gerade nur so ein paar Dinge umrissen. Natürlich geht es auch jetzt nicht eben schnell in die Tiefe. In die Tiefe können wir da nur reichen, wenn wir das wirklich lesen. Wenn wir unsere Wurzeln ins frische Wasser strecken, wenn wir die Bibel lesen und darauf achten, was macht das mit uns? Was bringt das in uns zum Schwingen? Welche Reaktion ruft das in uns hervor? Ich möchte jetzt mit Ihnen und euch genau hingucken in diesen Vers 2, dieses Bild von dem Menschen, der sitzt vielleicht vor seiner Bibel, wahrscheinlicher eher steht er, ich glaube, so Stühle waren noch gar nicht so üblich, man stand eher davor, und dann steht da, er hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Also da steht dieser Mensch vor einer offenen Schriftrolle. Er liest im Gesetz des Herrn. Das klingt ja erstmal etwas langweilig gesetzlich. Gesetz, Gebote, Regeln. Luther übersetzt mit Gesetz das hebräische Wort Torah. Torah, das bedeutet tatsächlich erstmal Gesetz, Weisung. Aber die Torah, das ist vor allem der erste Teil der jüdischen Bibel. Das, was wir heute die fünf Bücher Mose nennen. Das waren die Bücher, die als erste als heilige Schriften anerkannt waren. Das war wirklich die Bibel dieses Menschen. Und wenn er da in der Tora liest, dann liest er eben nicht nur Gesetze, sondern er liest in seiner Bibel. Und da liest er die wunderschönen Erzählungen von Abraham bis Josef. Er liest die Urgeschichte mit Schöpfung und vor allem, das ist die Mitte, er liest von dem Auszug Israels aus Ägypten. Er liest also von Gottes Geboten, er liest aber auch von Gottes Segen und von seiner Gegenwart, von dem Weg, den Gott mit Menschen geht. Also der Mann steht vor dieser Schriftrolle, liest und er sinnt darüber. Er hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinen Gesetz Tag und Nacht. Ich weiß nicht, was ihr da vor Augen habt. Bei mir ist, wenn ich das Wort sinnen höre, das Ganze erstmal ein Standbild. Tonlos. Da sieht man nicht viel, da hört man nicht viel. Das ist eigentlich schade, denn das hebräische Wort, das hier steht, das kann man im Deutschen nicht so einfach wiedergeben, aber das ist überhaupt nicht tonlos. Das heißt Hagar und da passiert richtig was. Hagar, das ist zum Beispiel das Gurren einer Taube. Ja, wenn eine Taube gurrt, dann hat der Hebräer das Hagar genannt. Guru, Guru, das ist Hagar. Oder der Löwe, der gerade vor seiner Beute sitzt, die er jetzt in diesem Moment erlegt hat und der anfängt zu knurren, weil er sich darüber freut. Auch das wird mit Hagar übersetzt. Also gar kein Standbild, nicht Ruhe in diesem Moment, sondern man hört den Leser, der macht irgendwelche Geräusche. Er liest leidenschaftlich diesen Text, er ist darin vertieft und Er kann das gar nicht in sich halten. Er steht da und er bewegt seine Lippen. Ja, Amen, super, so ist es doch. Oh nee, nee, ouch, wie kann der Autor sowas schreiben? Das kann doch wohl nicht sein. Nee, das kann ich nicht glauben. Obwohl andererseits, vielleicht ist ja doch was Wahres dran, mal nachdenken. So in etwa stelle ich mir das vor. Der Mann liest die Bibel, er freut sich über sie, er ringt mit ihr, manchmal verzweifelt er an ihr, dann tut es ihm wieder richtig gut, er wird herausgefordert. Und das alles spielt sich auf der Miene des Mannes ab und man hört ihn, wie er das alles durchlebt. Knurrend, seufzend, jubelnd, aber auch verzweifelnd ist er in seine Bibel vertieft. Die Bibel ruft in ihm verschiedene Reaktionen hervor und diese Reaktion durchlebt er lässt sie zu, er arbeitet damit. In der Urgeschichte, gleich am Anfang in der Bibel, bei den Texten über Schöpfung, über den Menschen, da habe ich immer den Eindruck, meine Güte, ist das tief. Das kann ich gar nicht so eben durch einmal Lesen ergründen, muss ich immer wieder lesen. Und schon wenige Bücher später, bei Numeri, Josua, Richter, da stoße ich auf Texte, die mich richtig gehend abstoßen. Gott fordert die Steinigung eines Mannes, weil er am Sabbat Holz gesammelt hat. Und er fordert, dass das Volk der Midianiter komplett ausgelöscht wird, weil sich ein Israelit mit einer midianitischen Frau in sein Zelt verdrückt hat. Ich möchte wissen, wie es Mose dabei ging. Seine Frau war auch Midianiterin. In den Propheten, vor allem bei Jesaja, gibt es dann wieder wundervolle Texte von einer besseren Welt, die richtig Sehnsucht in mir wecken. Und dann gibt es natürlich diese Berg- und Talfahrt der Evangelien, wo die Menschen alle ihre Hoffnung auf Jesus, auf diesen Rabbi setzen. Und dann wird er hingerichtet und alle Hoffnungen gehen mit ihm ins Grab. Und dann ist er auf einmal wieder da und lebt. Beim Lesen der Bibel regen sich in uns Reaktionen, Stimmen und Gefühle, die alle sollen zu Wort kommen. Dann kommt der Text bei uns an. Wer die Bibel liest, wird nicht nur jubeln. Auch Knurren und Seufzen gehören dazu. Ich denke, das geht gar nicht anders. Das ist genau die Auseinandersetzung, die die Bibel fordert. Sie lässt nicht nur Ja und Amen als einzige Reaktion zu. Die Bibel ist ein Buch von Menschen. Worte des Jesaja, Evangelium des Lukas, Brief des Paulus. Das steht über den meisten Büchern so und das sollten wir auch ernst nehmen, um die Bibel ernst zu nehmen. Gott hat mit seinem Volk eine Geschichte geschrieben. Und er hat sich in Jesus Christus dem Menschen offenbart. Er hat das nicht in einem Buch getan. Das unterscheidet uns zum Beispiel vom Islam. Das Buch haben dann Menschen geschrieben, die das festhalten wollten, was sie mit Gott erlebt haben. Sie haben sich in ihren Liedern, Briefen, Erzählungen, Worten damit auseinandergesetzt und wollten das unbedingt festhalten. Und mit diesen Worten können wir uns auch leidenschaftlich auseinandersetzen. Das ist gewünscht, davon bin ich überzeugt. Die Bibel steht am Anfang dieser Auseinandersetzung. Sie ist nicht ihr fertiges, abgeschlossenes Ende. Also nochmal, er hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Wie haben wir uns das jetzt vorzustellen, Tag und Nacht? Die Sonne geht so langsam unter und er steht immer noch da, knurrend und liest. Sie geht wieder auf, wir haben mittlerweile ausgeschlafen, aber dieser Mensch steht immer noch da. Vielleicht ist er mal kurz eingenickt, aber tapfer liest er und knurrt er immer weiter. Das ist ganz schön viel verlangen, Tag und Nacht die Bibel zu lesen. Also wenn ich nicht genug Schlaf gekriegt habe, da tauge ich zu nichts mehr. Ich kann mir das kaum vorstellen, dass das wirklich gemeint ist, dass man hier immer Tag und Nacht in der Bibel lesen soll. Ganz ehrlich, ich glaube sogar, dass man zu viel die Bibel lesen kann. Ich glaube, den meisten Menschen täte es gut, mehr die Bibel zu lesen, aber ich glaube auch, dass man zu viel die Bibel lesen kann. Der französische Bischof Galliot hat gesagt, wer in Gott eintaucht, der taucht bei Menschen wieder auf. Ich finde, das ist ein wundervoller Satz. Wer bei Gott eintaucht, der taucht bei Menschen wieder auf. Bei der Bibel kann das anders sein. Schon viele Menschen sind in die Bibel eingetaucht, und nie wieder daraus aufgetaucht, weder bei den Armen noch bei sonst irgendwelchen Menschen. Sie sind einmal in die Bibel eingetaucht und tauchen darin weiter herum, immer tiefer. Und sie tauchen und tauchen nie wieder auf. Es gibt Christen, die wissen, wie alt Methusalem wurde, wie viele Ellen lang die Arche ist. Sie können nicht nur die 12 Namen der Jünger Jesu auswendig, sondern auch die 12 Namen der Söhne Jakobs und die auch in der richtigen Reihenfolge ihres Alters. Aber sie wissen nicht die Namen der Menschen, mit denen sie täglich im Büro zusammenarbeiten. Man kann in die Bibel eintauchen, ohne je wieder aus ihr aufzutauchen. Das ist bei Gott anders. Wer bei ihm eintaucht, der taucht immer wieder bei Menschen auf. Und dafür ist eigentlich auch die Bibel da. Dass wir immer wieder in die Bibel eintauchen und dass wir dann, wie Jesus, daraus wieder auftauchen und bei Menschen auftauchen. Vielleicht hat der Dichter dieses Psalms das auch gar nicht so gemeint. Wahrscheinlich wollte er gar nicht, dass wir ständig immer nur die Bibel lesen. Wir sollen Tag und Nacht darüber sinnen, grübeln und knurren. Tag und Nacht, das könnte ja auch einfach alltäglich bedeuten. Nicht nur beim Bibellesen, nicht nur in der stillen Zeit sollen wir uns damit beschäftigen, nicht nur sonntags im Gottesdienst und mittwochs im Hauskreis. Das, was wir da lesen, soll uns im Alltag beschäftigen. Es gibt Gedanken, die macht man sich wirklich nur beim Bibellesen und beim Gespräch über die Bibel in vertrauter Runde. Da kann man sie drehen und wenden, sie diskutieren und sich in sie verlieren, aber sie taugen überhaupt nichts für den Alltag. Ich finde, die richtige Testfrage für Bibelfüchse ist, und was hat das jetzt mit meinem Alltag zu tun? Mit dem, wie es mir in meinem Alltag geht, wie ich mich verhalte, den anderen Menschen gegenüber? Was hat das, was ich da lese, mit meinem Alltag zu tun? Ich erinnere mich, das war nicht hier, das war in einer anderen Gemeinde, ein Geologe erklärt in der Jungschar, dass Gott die Erde vor weniger als 10.000 Jahren in 6 Tagen erschuf. Denn so steht es in der Bibel, sagt er. Einer der Jungschar-Kinder meldet sich zu Wort und fragt, sag mal, als Geologe arbeitest du jeden Tag damit, dass du das hohe Alter der verschiedenen Steine erforschst und du bist ganz fasziniert, man spürte ihm diese Faszination richtig ab. Täglich arbeitest du damit. Wie passt das denn dann dazu, dass du jetzt sagst, die Welt sei gerade 10.000 Jahre alt? Und der Geologe sagt einfach, ja, das müsse man halt so glauben. Nein, ich glaube, das muss man nicht so glauben. Wie kann mein Glaube mich in meinem Alltag beeinflussen und in meinem Alltag tragen, wenn ich ihn doch gleichzeitig von dem, was ich im Alltag mache, abkopple und sage, das passt zwar nicht zusammen, aber irgendwie muss man das einfach so glauben. Ich habe vorhin von meinen schwierigen Begegnungen mit dem Buch Numeri erzählt, die ich selber wirklich als sehr finster erlebt habe. Diese Steinigung des am Sabbat Holzsammlers und die Vernichtung des midianitischen Volkes. Man könnte sagen, naja, das war ja das Alte Testament, wir leben im Neuen Testament, da hat sich was verändert. Aber ich finde, für meinen Alltag taugt das, diese Antwort nicht einfach etwas. Wenn ich mich über die Steinigung im Iran ärgere, für Menschen, die aus meiner Sicht keine so schlimmen Dinge begangen haben, wie kann ich mich dann darüber ärgern, wenn ich doch gleichzeitig zugestehen muss, ja, aber über einige Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende, fand Gott sowas auch gut. Zum Glück heute nicht mehr, aber damals fand er das auch richtig. Man könnte auch sagen, das ist halt Gottes heilige Seite. Er hat eine gnädige und eine heilige Seite. Aber auch damit merke ich, kann ich im Alltag nicht leben. Denn welcher Seite begegne ich denn jetzt in meinem Alltag? Weiß ich das gar nicht so richtig, mal der heiligen, mal der gnädigen Seite? Oder rechne ich immer, dass für mich die gnädige gilt, für die anderen die heilige? Ich habe mich beim Lesen dieser Texte immer wieder sehr ernsthaft gefragt, wie ich die Bibel schätzen und diesem Gott im Alltag vertrauen kann. Also es war wirklich so diese Zeit, wo ich beim Durchlesen zwischen Numeri und Richter unterwegs war. Und ich bin am Ende immer wieder bei Jesus Christus gelandet, weil ich merke, ich glaube wegen Jesus Christus und ich glaube an Jesus Christus. Christus, das merke ich, dem kann ich uneingeschränkt vertrauen. Und das ist auch wirklich so einer für den Alltag. Er stellt zwar den Alltag komplett auf den Kopf, aber das, was er sagt, ist wirklich für den Alltag. Das gehört genau dahin. Und so habe ich mir auch Jesus zum Maßstab für das Lesen in der Bibel gemacht. An ihm messe ich biblische Texte. Das kann man fragen, darf man das so machen? Darf man biblische Texte messen, beurteilen? Auch wenn das im Blick auf Jesus Christus geht. Und ich denke, ja, das kann man machen, denn die Menschen im Neuen Testament und auch Jesus Christus, die tun das ja selber. Das Alte Testament, das war ihre Bibel, in der sie gelebt haben. Jesus lebte richtig mit ihr. Aber sie haben eben nicht alle Texte gleich gelesen. Sie haben manche Texte hervorgeholt und zitiert und andere tauchen bei ihnen gar nicht mehr auf. Die haben sie einfach übergangen. Und das ist ganz bezeichnend, dass Jesus und die anderen Autoren der neutestamentlichen Schriften eben immer wieder Jesaja zitieren, die Psalmen zitieren, bestimmte Abschnitte aus der Tora zitieren, aber andere wieder gar nicht. Sie fällen damit ein Urteil, indem sie bestimmte Texte zitieren und andere nicht. Was wir in der Bibel lesen, soll uns im Alltag beschäftigen. Im Alltag fragen wir danach, welche Bedeutung hat das für uns, für unser Leben, für die Gesellschaft, für die Menschen, mit denen wir leben. Diese Verknüpfung zum Alltag ist immer wieder wichtig. Also da steht dieser Mensch und vertieft sich leidenschaftlich in den Text der Bibel. Sie soll seinen Alltag durchdringen, das will er. Deshalb ringt er richtig leidenschaftlich darum, sie zu entdecken und sich zu vertiefen. Er knurrt, er murmelt, er schimpft, er jubelt. Man hört sein Seufzen. Ach, ja, das tut gut. Und dann den fröhlichen Aufschrei der Erkenntnis. Ach, endlich habe ich verstanden. Ich bin davon überzeugt, Bibellesen ist wirklich eine gute Gewohnheit. Und die Ferien sind eine geeignete Zeit, um neue Gewohnheiten auszuprobieren. Die Evangelien zum Beispiel, Matthäus, Markus und Lukas vor allem, die kann man immer wieder lesen. Da lernen wir Jesus Christus so ursprünglich wie nur möglich kennen. Wer die Bibel nicht kennt bisher oder noch wenig kennt, der wird trotzdem fast alles in diesen Büchern verstehen. Es wird vielleicht vieles überraschend und ungewöhnlich sein, aber ich glaube, man kann es gut verstehen. Und wer die Bibel schon durch und durch kennt und liest nochmal die Evangelien, begegnet Christus wieder, der wird sich überrascht wiederfinden und merken, das ist mir ganz neu, das verstehe ich ganz neu, das spricht mich jetzt gerade persönlich an. Das verspreche ich, dass Christus uns in den Evangelien immer wieder überraschen wird. Lest also in den Ferien zum Beispiel mal das Lukas-Evangelium und wenn am Ende noch eine Woche übrig ist, guckt nochmal in die Apostelgeschichte rein. Die ist auch von Lukas. Wer mal was ganz anderes lesen will, der kann sich zum Beispiel an Jesaja versuchen oder an den Psalmen oder an der Genesis. Vielleicht der Brief des Paulus oder der Brief des Paulus an die Galater oder der Brief des Jakobus. Um biblische Texte besser zu verstehen, helfen Bücher, die Hintergrundinformationen geben. Auch das ist manchmal nötig. Ich finde es zum Beispiel ganz wichtig, auch die Geschichte Israels zu erkennen, damit man auch die prophetischen Bücher besser versteht. Solche Bücher gibt es. Die Geschichte Israels kann man auch recht verständlich lesen und dann versteht man auch mehr, was die Propheten da eigentlich schreiben und warum sie das schreiben. Für das Neue Testament gibt es Bücher um die Umwelt des Neuen Testaments, wo wir dann verstehen, welche religiösen und philosophischen Richtungen gibt es, womit haben sich denn Paulus und Co. auseinandergesetzt. Da gibt es hilfreiche, teilweise wirklich gut zu lesende Bücher. Da gebe ich gerne Tipps, wenn jemand dazu Fragen hat. Und es gibt auch so Kommentierungen von Büchern oder Einführungen in Bücher, so Einführungen, die dann alle diese Fragen ganz gut zusammenfassen, dass man, wenn man das gelesen hat, das sind ein paar Seiten, dann auch das Buch besser versteht. Also Bibellesen ist eine gute Gewohnheit und ich hoffe, es ist mir gelungen, heute etwas Neugierde zu wecken, die Bibel neu zu entdecken, sich mit ihr wirklich leidenschaftlich auseinanderzusetzen, zu gucken, was rührt sie in mir an, welche Reaktion ruft sie hervor, dass auch erstmal an sich ranzulassen, dass sie verschiedene Reaktionen hervorrufen kann, sich damit auseinanderzusetzen und dann zu gucken, was sagt mir das für meinen Alltag? Wie verändert das meinen Alltag? Amen.